Schönen guten Morgen. Hallo liebe Studis. Es ist wieder Podcast-Zeit. Diesmal geht's um die Themen Kern und Bild, Dimensionssätze, Dimensionsformeln. Da hatte ich eine spezielle Frage, eine sehr interessante Frage, auf die ich gleich ausführlich eingehe. Vorher kommen noch ein paar allgemeine Kommentare. Vielen Dank für Ihre Rückmeldung in der Vorlesung. Danke, dass Sie direkt Bescheid sagen, wenn Sie was nicht lesen können oder so. Speziell die Indizes wurden angemerkt und ja, Sie haben völlig recht. Momentan haben wir haufenweise Indizes, häufig auch Doppelindizes, bei Matrix-Einträgen zum Beispiel. Und da kann ich mich immer wieder bemühen, das deutlich zu schreiben und groß und die Indizes auch immer anzusagen, während ich schreibe. Aber es kann sein, dass ich es nicht immer hinkriege. Manchmal passen die Formeln dann einfach nicht mehr gut lesbar an die Tafel. Sagen wir es mal so, ich gebe mir Mühe. Sie beschweren sich bitte, wenn Sie was nicht lesen können. Und ich versuche mal, mir anzugewöhnen, dass ich längere Formeln nach dem Anschreiben immer noch einmal komplett vorlese, damit Sie dann alle Indizes mitkriegen. Und für den Fall, dass Sie was vorher nicht gut lesen konnten, können Sie es dann noch nachtragen. Vielleicht klappt es dann insgesamt ganz gut. Was noch? Es wurde darum gebeten, dass wir singen in der Vorlesung. Speziell zu Geburtstagen kann man das immer gut machen. Natürlich, herzlich gern, sagen Sie einfach Bescheid. Und jetzt kommt die inhaltliche Frage, die wir hatten. Da geht es um den Zusammenhang zwischen Eigenschaften von Abbildungen und Eigenschaften von Kern und Bild. Wir hatten da ja ein Resultat in Kapitel 4, ziemlich zu Beginn. Da geht es um den Zusammenhang zwischen dem Kern und Injektivität. Ich erzähle gleich nochmal, worum es geht. Und dann kam die Anschlussfrage, was können wir jetzt zusammen mit der Dimensionsformel daraus schließen? Kriegen wir dann auch einen Zusammenhang zu Subjektivität hin? Tolle Frage und ich fange einfach mal an mit dem Resultat, mit dem alles startete, nämlich 4.2 Teil 1. Die Situation ist, dass wir einen Vektorraumhomomorphismus haben, Phi von einem Vektorraum V und einem Vektorraum W, beides Vektorräume über dem gleichen Körper K und so weiter, wie immer. Und da haben wir gezeigt, dass Phi injektiv ist, genau dann, wenn der Kern von Phi nur aus dem Nullvektor besteht. Jetzt ordnen wir das mal kurz ein. Bei Homomorphismen ist es immer so, dass der Nullvektor des Startraums auf den Nullvektor im Zielraum abgebildet wird. Der Kern ist also niemals leer, da liegt auf jeden Fall immer der Nullvektor drin und die Frage ist einfach nur, liegt da noch was anderes drin? Wenn im Kern noch etwas anderes liegt als der Nullvektor von V, dann wissen wir, dass die Abbildung nicht injektiv sein kann. Unter anderem sehen wir dann ja für die Null in W zwei verschiedene Urbilder, nämlich 0V und noch irgendwas anderes, was auch noch im Kern liegt. Okay, aber es stimmt eben auch andersrum. Wenn die Abbildung injektiv ist, dann muss der Kern einelementig sein, da darf dann wirklich nur der Nullvektor von V drin liegen. Entschuldigung, ich habe gerade einen Frosch im Hals. So, das ist besser. Jetzt ist es besser. Ich habe ja auch was zu trinken stehen, wenn ich zwischendurch mal kurz nichts sage, dann deshalb, weil ich einen Schluck nehme. Gut, jetzt haben wir uns daran erinnert, was mit 4.2 Teil 1 los war. Und jetzt interpretieren wir das mal in der Dimensionsformel 4.9. Gleiche Situation, Phi geht von V nach W. Diesmal brauchen wir noch, dass die Vektorräume endlich erzeugt sind, zumindest V muss endlich erzeugt sein. Und was sagt uns die Formel? Wir wissen, die Dimension von V über K ist dasselbe wie die Dimension des Kerns von Phi plus Dimension des Bildes von Phi. Jetzt betrachten wir den Spezialfall, dass Phi injektiv ist. Dann wissen wir, der Kern besteht nur aus dem Nullvektor. Insbesondere hat der Kern Dimension 0. Er wird nämlich von der leeren Menge erzeugt. Und das heißt dann, eingesetzt in die Formel, dass die Dimension von V dasselbe ist wie die Dimension des Bildes von Phi. Und die Frage, die jetzt gestellt wurde, war, folgt daraus, dass die Abbildung Phi surjektiv ist? Eine wunderbare Frage. Gucken wir doch mal. Surjektivität kann man einfach nachrechnen. Wir suchen einfach für jedes Element aus W ein Urbild unter Phi. Wir können aber auch mit der Dimension des Bildes argumentieren. Wenn die Dimension des Bildes dieselbe ist wie die Dimension von W, dann ist das Bild von Phi ein Teilraum von W, der die gleiche Dimension hat wie W selbst. Und dann müssen diese beiden Räume gleich sein. Das heißt, Surjektivität kann ich daran erkennen, dass das Bild von Phi die gleiche Dimension hat wie W. Wunderbar. Das passt zusammen mit dem, worüber wir gerade reden, mit den Dimensionsformeln. Und im Folgenden werde ich mich immer wieder darauf beziehen. Ich werde immer wieder sagen, okay, wir versuchen einzuschätzen, wie groß die Dimension des Bildes von Phi ist im Vergleich zur Dimension von W, um da was sagen zu können. Nochmal, Surjektivität heißt, das Bild von Phi hat die gleiche Dimension wie W. Die Dimension des Bildes ist immer kleiner gleich der Dimension von W, denn das Bild ist ja ein Teilraum und Teilräume können nie eine größere Dimension haben als der große Raum, in dem die drin liegen. Das heißt also, die Fälle, die möglich sind, sind, das Bild von Phi kann die gleiche Dimension haben wie W oder eine kleinere, aber niemals eine größere. Wenn das Bild eine kleinere Dimension hat als W, eine echt kleinere, dann ist die Abbildung auch nicht surjektiv, denn das Bild erzeugt dann einen echten Teilraum. Oder ist ein echter Teilraum. So, gucken wir uns mal die Fälle an, die da so möglich sind. Nochmal, die Formel, die wir jetzt mit der Injektivität bekommen haben, war Dimension von V gleich Dimension des Bildes von Phi. Und jetzt vergleichen wir die Dimensionen von V und W und gucken, was für Fälle möglich sind. Offenbar können die Dimensionen von V und W gleich sein oder verschieden. Soweit, so gut. Wenn sie verschieden sind, gibt es ja aber zwei Möglichkeiten. Nämlich, dass die von V größer ist als die von W oder umgekehrt. Erster Fall, V und W haben die gleiche Dimension. Wenn wir das einsetzen, dann erhalten wir Dimension von W gleich Dimension von V gleich Dimension des Bildes. Das heißt, das Bild hat die gleiche Dimension wie W und wir haben schon geklärt, dass die Abbildung dann surjektiv ist. Aha. Bei gleicher Dimension von Start- und Bildbereich reicht also die Injektivität, um daraus die Surjektivität zu schlussfolgern. In dem Fall ist die Antwort auf Ihre Frage ja. Die Abbildung muss dann auch surjektiv sein. Gucken wir weiter, es gibt ja noch zwei andere Fälle. Was passiert, wenn die Dimension von V kleiner ist als die von W? Dann drehe ich das um, die Dimension von W ist dann größer als die von V. Die Dimension von V ist dasselbe wie die Dimension des Bildes. Das heißt, das Bild hat jetzt eine kleinere Dimension als W und wir haben uns vorhin überlegt, dass das heißt, dass Phi nicht surjektiv ist. Das heißt, manchmal ist die Antwort auf Ihre Frage auch nein. Es hängt einfach davon ab, ob V und W die gleiche Dimension haben oder verschiedene. Moment, es gibt noch einen dritten Fall. V könnte eine größere Dimension haben als W. Was steht dann da? Dimension von W ist kleiner, echt kleiner, als die Dimension von V. Und das ist dasselbe wie die Dimension des Bildes von Phi. Moment mal, jetzt hat auf einmal das Bild von Phi eine echt größere Dimension als der Zielraum W. Das geht gar nicht. Die Antwort auf Ihre Frage ist also, manchmal kann die Situation, die Sie beschrieben haben, gar nicht eintreten. Wenn nämlich V eine größere Dimension hat als W, dann ist es unmöglich, einen injektiven Vektorraumhomomorphismus von V nach W zu haben. Das geht einfach gar nicht. Fassen wir zusammen, was wir gelernt haben. Wenn zwei Vektorräume V und W die gleiche endliche Dimension haben, dann folgt aus der Injektivität eines Homomorphismus sofort die Surjektivität. Denn injektiv heißt, der Kern ist 0 und dann setzen wir das in die Dimensionsformel ein und kriegen das raus. Wenn V eine kleinere Dimension hat als W, dann ist eine injektive Abbildung nicht automatisch surjektiv. Tatsächlich kann sie, wenn sie injektiv ist und ein Vektorraumhomomorphismus, nicht surjektiv sein. Das Bild ist dann einfach zu klein, wieder aufgrund der Dimensionsformel. Und dann gibt es noch den Fall, dass V eine größere Dimension hat als W. Und dann ist es unmöglich, dass ein Vektorraumhomomorphismus von V nach W überhaupt injektiv ist. Das geht einfach gar nicht. Hausaufgabe für Sie, wenn Sie Lust haben. Nehmen Sie die Frage und drehen Sie injektiv und surjektiv um. Fangen Sie also damit an, dass Sie einen Vektorraumhomomorphismus haben von V nach W, der surjektiv ist. Und versuchen Sie dann mit der Dimensionsformel zu argumentieren, okay, in welchen Fällen passiert was? Wann muss die Abbildung injektiv sein, wann nicht, wann geht das vielleicht gar nicht? So ähnlich wie ich jetzt argumentiert habe, geht es nämlich andersrum auch und dabei werden Sie bestimmt ganz viel lernen. Wenn Sie damit anfangen und irgendwo in Schwierigkeiten laufen oder nicht sicher sind, ob Sie richtig argumentiert haben, dann sagen Sie es mir oder sagen Sie es Jean-Luc und dann gibt es demnächst eine Podcast-Folge mit der entsprechenden Frage, also quasi Teil 2 zu dieser Folge. Soweit, so gut. Bis später. Bis zur nächsten Folge.